Einen wunderschönen guten Morgen. Am 15. März, es ist 9.23 Uhr. Wir sind, ich würde nicht sagen so early wie noch nie, aber wir sind ganz schön early birds gerade. Ja, wenn man senile Bettflucht hat und irgendwie um 5 aufwacht oder um 2 aufwacht wie gestern, dann treibt es einen einfach so in den Tag. Wie lange hast du heute geschlafen?
Etwas länger, aber
stark.
Auch für meinen typischen Wochenendrhythmus bin ich relativ früh unterwegs diese Woche. Gestern um 7 aufgewacht, heute um 7:30 oder sowas.
Ja. Wie früh wachst du sonst? Wie früh stehst du eigentlich immer so auf? Fängst du an zu arbeiten unter der Woche? Ich weiß das, glaube ich, gar nicht.
Ja, tatsächlich in den letzten Wochen auch so um die Zeit, dass ich so um 7 irgendwie wach bin, kurz nach 7 und dann, weiß ich nicht, eine Viertelstunde und dann sitze ich da schon am Schreibtisch um 7:30 oder um 8
spätestens.
Okay. Ja. Okay. Okay. Und dann verstehe. Bleibt der Rhythmus auch irgendwie Schule. Bestehen. So.
Ja. Ja, das ändert sich nicht mehr. Das war so crazy. Ich bin gestern, also Chiara ist ja gerade auf Montage quasi und ich bin vorgestern, also Freitagabend, kam ich von der AG, hab mir Essen gekocht, wie ein richtig erwachsener Mann. Hab eine Mehlschwitze gemacht und so. Ein bisschen verkackt, aber hab's dann gerettet und so, war gut.
Nice.
Das ist die kleine Erfolge. Da war ich davon so gestresst und angestrengt, dass ich um 8.23 Uhr ins Bett gefallen bin. Und dann mein Körper sich dachte, ja, du stehst ja immer 6 Stunden. Und dann war ich einfach um 2.20 Uhr wach. Und dann war ich so, Moment, ich fühlt sich an wie Tag. Und ich habe dann wieder versucht, so ein bisschen zu schlafen. Ging einfach überhaupt nicht. Und dann bin ich aufgestanden, habe Unterricht geplant und so und dachte, ja. Und dann habe ich natürlich gemerkt, so um 5, dass mein Körper, also nachmittags, ja, dass mein Körper so gedacht hat, ja, aber es ist jetzt ja Schlafenszeit. Es ist einfach so verrückt. Man kann, also ich weiß nicht, ob das durch diese ganzen Topper-Dinger jetzt kam oder nicht, aber es ist einfach, ich weiß auch nicht. Also das Gute ist, mir geht es dabei eigentlich in der Regel ganz gut. Es macht mich nicht so super fertig. Aber es ist einfach verrückt, dass man nicht einen Knopf hat, wo man sagen kann, so Körper, du hast jetzt 8 Stunden Ruhe, schlaf einfach und in 8 Stunden sind wir da. Und es ist einfach alles geil.
Ja.
Warum wachst du früher auf, Mann?
Yes. Ja, ich finde, das ist, man merkt, wie krass empfindlich, also ich merke, wie empfindlich ich mittlerweile darauf reagiere, wenn ich nicht in meinem Standardrhythmus bin. Also wie sehr sich das am nächsten Tag bemerkbar macht. So, fast schon wie so ein Katerzustand. So, oh Gott.
Absolut.
Früher musste ich dafür 2 Flaschen Wodka trinken quasi. Heute reicht einfach mal 1 Stunde später ins Bett gehen. gleich sein Gehen. Aber ja.
Leicht übertrieben.
Ganz gut, ja. Ja, das ist
so.
Ich wollte sagen, das kommt halt einfach jetzt mit dem Alter. Was willst du machen?
Ja, kannst du nicht mehr machen.
Also, kurzer Einwurf. Denkt ja immer so, oh, man ist jetzt fast 35 oder 35, ich weiß gar nicht genau.
Bald, ja.
Man hat ja noch, also es ist ja quasi so ein Drittel. Nee, ist nicht Drittel. Ja. Es ist eher
Hälfte. Abwarten.
Okay. Wir schauen in ein paar Jahren nochmal.
Als ob unser super gesunder Lifestyle uns nicht.
Komm, ich trinke Saft.
Zu einem Drittel führt. Ja. apropos gesunder Lifestyle, wir hatten Mittwochabend, gab es bei uns in der Schule so einen Vortrag über so Social Media und Handynutzung, weil wir gerade auch so wieder Handykonzept und so gemacht haben. Und ich weiß, ein bisschen late to the party. Ne, vor, weiß ich nicht, 2 Monaten waren die ganzen Gespräche über Social Media verbieten und so. Und ich fand es nur interessant, weil so langsam kommen irgendwie Langzeitstudien raus bei Jugendlichen und so über Social Media Nutzung. Und vorher gab es ja nie so Studien, sondern es war immer nur so, ja, wir vermuten das und wir machen jetzt hier so Experimente und stellen fest, das und das passiert, aber es gab halt bis jetzt noch keine so Langzeitstudien in irgendeiner Form. Und das finde ich ganz spannend, dass jetzt so die ersten Ergebnisse der Langzeitstudien so Sachen zeigen wie, also die Zahlen, die ich so crazy finde. Und ich bin schon jemand, der, ne, wo es immer früher hieß, naja, wenn du länger als 2 Stunden am PC sitzt pro Tag, dann ist dein Leben aber vorbei. Und ich dachte mir, ach so, was ist mit 8 Stunden? Ist das ein Problem? Naja, und jetzt kommen so Zahlen raus, wie, dass halt Jugendliche alle 2 bis 8 Minuten am Tag im Durchschnitt sozusagen bei Social Media wieder sind, sozusagen. Und das, da ging es ein bisschen natürlich um so Lernstudien, wo es darum geht, okay, wie ist es jetzt so Abiturvorbereitung, wo du dann tendenziell irgendwie hast den ganzen Tag Zeit, hast frei und setzt dich irgendwie hin zum Lernen und lernst im Zweifel auch mal so 3, 4, 5 Stunden, weil du nicht halt Schule hast, sondern kannst einfach sagen, okay, ich muss mich jetzt mal vors Abitur vorbereiten. Und das dann quasi alle 2 bis 8 Minuten man im Schnitt bei Social Media ist, finde ich irgendwie ganz spannend. Von der Zahl fand ich schon krass. Und auf alle Menschen bezogen ist man, glaube ich, so alle 20 Minuten im Schnitt am Handy quasi. ne, mit Schultag und so weiter und so fort. Und da fand ich irgendwie diese Zahlen, fand ich irgendwie interessant, gepaart mit, was aber auch schon natürlich bekannt ist, so nur nochmal mit Studien unterlegt, quasi dieser Brain Drain. Hast du den Begriff schon mal gehört?
Also, ja, aber zum anderen Kontext Sinn, tatsächlich. Aber, also, ja.
Genau, dass es so ein bisschen darum geht, ne, wenn du das Handy irgendwie allein irgendwie bei dir im Raum liegen hast, zieht das quasi von deinem Arbeitsgedächtnis, von deinen kognitiven Kräften sozusagen eine gewisse Prozentzahl schon ab, auch wenn es nur da liegt, keine Push-Benachrichtigung da ist oder so, weil dein Körper immer, weil wir so darauf trainiert sind einfach, durch Konditionierung und so, dass wir immer wieder da dran gehen und dadurch quasi das unterbrechen, was wir eigentlich gerade machen wollen sozusagen und dadurch einfach Ergebnisse, Arbeit, Leistung sozusagen schlechter werden kann. Da gibt es jetzt keine Studie zu, die dann sagt, okay, wir können das direkt in Kausalität setzen sozusagen, ne? Aber ich finde, das klingt irgendwie plausibel, wenn man sagt, okay, ich bin halt abgelenkt und so und gleichzeitig dann eben die Studie, die sagt, wir sind besser in Multitasken quasi geworden, auch das macht Sinn, ne, dass wir besser Dinge parallel machen können, so, weil du kannst irgendwie Trash-TV gucken, auf der anderen Seite kannst du TikTok-Katzenvideos scrollen und kannst parallel noch Clash Royale spielen oder so. Das heißt, irgendwie sind wir besser geworden im, wir machen viele Dinge parallel, aber schon wie immer, es konnte noch nie belegt werden, dass dadurch in irgendeiner Form Leistung oder dass das die Qualität erhalten oder besser wird sozusagen. Und das fand ich irgendwie so spannend im Gedanken, dass man so denkt, okay, man hört, ne, wer ist man hört, aber irgendwie scheint es ja häufig zu sein, wenn man mit so Unternehmen spricht im Praktikum oder wenn man so Leuten irgendwo begegnet, auf Geburtstagen und so, die in so normalen Berufen arbeiten, nicht Lehrer, jetzt nicht super spacey Online-Business, die dann irgendwie sagen, ah, die Abiturienten, die werden immer schlechter und die Leute werden immer dümmer und keine Ahnung was und so weiter und so fort. Und man ist immer so, diese Pauschalsachen natürlich totaler Quatsch sind, aber das mal spannend wäre, also das zumindest mal ein Erklärungsansatz irgendwie dafür wäre, dass die Leute vielleicht nicht dümmer werden und nicht schlechter generell, sondern dass sie einfach, ja, dass ihre Lernleistung und ihre Konzentrationszeit jetzt gar nicht so Aufmerksamkeitsspanne, aber auch so, kann ich mich mit so einem tiefergehenden Text irgendwie auseinandersetzen oder nicht? Kann ich mich in irgendwelche Unterlagen, wenn ich jetzt zum Unternehmen gehe und die mir sagen, hier, das ist unser Handbuch, les mal die 10 Seiten. Na, wie gut können die das im Vergleich zu vor 30 Jahren oder so? Und ich finde, das sind so, liefert so kleine Erklärungen dafür, warum sich da Ergebnisse verschlechtern. Jetzt kann man fragen, ist das ein Problem, also müssen wir das komplett ändern durch No-Phone-Policy oder müssen wir da irgendwie einfach gucken, okay, wenn wir wissen, wir werden irgendwie besser in Multitasken, wie können wir es jetzt vielleicht hinkriegen, dass wir da gleichzeitig die Qualität erhalten oder verbessern oder so, ne? Weil ich glaube, so dieses klassische, so gar nicht mehr da dran, das funktioniert irgendwie nicht. Aber ja, fand ich einfach mal interessant, so ein bisschen das nochmal so, weil ja, wie so ein TED-Talk, wenn du dich so 1,5 Stunden auch mit einem Thema beschäftigst, wo du denkst, ja, habe ich alles so gehört, aber du 1,5 Stunden gezwungen bist, dich damit nochmal auseinanderzusetzen, ohne irgendwas anderes zu machen, war nochmal irgendwas interessant, auch für mich nochmal so ein bisschen das zu durchdenken, fand ich ganz nett.
Ich glaube tatsächlich, dass die, wenn man drüber spricht, mit Leuten so, Querschnitt der Menschheit, so nach dem Motto, weiß ich nicht, egal was, wo du herkommst, was dein Beruf ist, und man so die Frage stellt, so, okay, glaubst du, dass Social Media in irgendeiner Form eben ablenkt oder halt eben dein ja. Verhalten im Alltag prägt? Ich glaube, da würden alle sagen, ja. Und ich glaube, jeder, der selber irgendwie, egal welche Plattform nutzt, kennt auch dieses Gefühl, dieses, ah, ich guck da mal rein und guck, was es so Neues gibt oder was auch immer. Und das ist, glaube ich, auch ziemlich unumstritten. Und ich glaube, dass das Einfluss hat auf deine tägliche, wie soll ich sagen, Konzentrationsfähigkeit, beziehungsweise wie du deinen Alltag auch überhaupt so gestaltest.
Ja.
Ich glaube, das ist auch unumstritten. Und insbesondere dann halt eben der damit einhergehende quasi Kick, den du bekommst, dieses ständig irgendwas Neues irgendwie zu sehen und irgendwas Interessantes. Ich glaube, das ist auch sowas, was man, wo man halt merkt, okay, diese Konditionierung ist real. Also ich gucke halt irgendwie, ich habe so dieses innere Bedürfnis, auf mein Handy zu nehmen und mal reinzugucken. So, das, ja, auch das, glaube ich, also ich glaube, schwer dagegen zu argumentieren, zu sagen, das existiert nicht, das bildest du dir ein. Und ich glaube, es ist halt auch das, was du, wie soll ich sagen, was alle irgendwie so, also irgendwie ist man dann so ein bisschen hin und her gerissen, weil man kann nicht ohne, man kann aber auch nicht sich komplett dem Ganzen aussetzen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, die Quintessenz, die viele jetzt für sich gezogen haben oder für sich überlegt haben, ist, ich kann nicht die ganze Zeit eben einfach mich hingeben und einfach blind quasi konsumieren, weil ich halt merke, dass irgendwie ich nicht selbst gesteuert bin. Das ist ein bisschen wie Fernsehen gucken. Das ist so dieses, ich habe dieses Programm, was die ganze Zeit läuft und ich gucke einfach nur, ich schalte einfach ein, lass einfach durchlaufen. So fühlt sich's an, du entscheidest nicht selber, was gucke ich als nächstes. Und man merkt halt, bei Netflix ist es voll schwierig zu entscheiden, was gucke ich als nächstes, weil man muss ja nachdenken und aussuchen und dann entscheiden. Mhm. Und ich glaube, dass eigentlich jeder für sich selbst sagt, ich will eigentlich wieder zu dem Punkt, dass ich selber entscheide, was ich als nächstes tue und mache und nicht einfach quasi dieses Ding einschalte und mich berieseln lasse mit, hey, das ist irgendwie cool, das ist irgendwie cool, das ist irgendwie cool. Und gleichzeitig ist es so ein Kampf mit sich selbst, weil du eben halt diese Belohnung, diese Konditionierung halt in dir drin halt merkst. Und es ist schwer, einfach da Nein zu sagen. Wie es halt schwer ist, oder wie es halt schwierig ist, nicht schwer, schwierig ist zu sagen, ich esse jetzt keine Schokolade mehr, weil man halt irgendwie jedes Mal, wenn man so ein Stück
Schokolade. Kein Heroin.
Und irgendwie ist das typisches Suchtmuster. Und das Problem ist halt, anders als, also jetzt ist es halt eben, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, anders als bei, weiß nicht, Heroin, wo man sagt, naja gut, was ist der Benefit von Heroin? Schwierig. aber in dem Fall ist es so, dass du sagst, hier, du hast halt eine Informationsquelle. Also es gibt hier Informationen, so, und die können halt in alle Richtungen gehen. Es können nützliche Informationen sein, es könnte Quatsch sein. Da jetzt, deswegen ist es für dich da so schwierig zu sagen, gut, machen wir jetzt einen Cut und sagen, du darfst diese Informationsquelle für dich nicht mehr nutzen, weil du unter 16 bist. Oder, was weiß ich nicht, also was auch immer die Regelung ist. Und das ist halt schwierig, weil es eben, es gibt ja auch Benefits. Es ist ja nicht komplett.
Absolut.
Und da finde ich halt, ist es vielleicht eher die Frage Richtung, was, also wie dürfen solche Plattformen designt werden? Also eher Richtung.
Das dachte ich auch gerade,
ne, also dieses, weil Informationszugang zu verbieten ist schwierig, finde ich.
Irgendwie wack,
ja. Aber wie diese Informationen, also wie die Informationen bereitgestellt werden und eben diesen Suchtcharakter da rauszuziehen, das, glaube ich, ist ein machbares Ding.
Ja, absolut. Es wäre allein schon dieses, ne, dass du, machen ja manche Apps mittlerweile schon, ne, dass du nicht doomscrollen kannst sozusagen, sondern dass du halt irgendwie, keine Ahnung, kannst ja sagen, okay, 15 Shortform-Video pro Sekunde, oder du hast dann nach jedem irgendwie 10 Sekunden Pause oder sonst Sachen. Es gibt ja so Apps, die du öffnest und dann irgendwie nach 10 Sekunden irgendwie aufgehen erst. Das sind ja alles so Sucht nicht fördernde Mittel in irgendeiner Form. Oder auch so ein Like-System irgendwie, ne, dass man halt sagt, okay, wenn, also klar, für so platt, es ist irgendwie wichtig für den Algorithmus, damit du irgendwie weißt, was gut ist und was nicht. Aber wir wissen ja, dass so diese ganzen Like- Repost, Flammen bei Snapchat und so, sind ja einfach nur so Dinge, um dich halt mehr dran zu halten, sozusagen, ne? Und was halt klassische Konditionierung ist oder operante Konditionierung ist, so dieses, ich will ein gutes Gefühl spüren, oh, ein Like haben wir schon in Staffel 2 Black Mirror, Folge 7 mit dem Autoline haben wir schon gehabt.
Ja, ich glaube, am Ende, das ist halt so ein bisschen auch das Modell, finde ich, so im Konsumentenbereich dann auch irgendwie einfach dann für sich einfach klar haben muss, was will ich denn? Weil im Grunde genommen kannst du argumentieren, die Notwendigkeit eben, dich lange am Bildschirm zu halten, kommt über die Tatsache, dass eben deine Aufmerksamkeit halt eben Geld reinbringt. Weil deine Aufmerksamkeit bedeutet, ich kann Werbefläche nutzen, Werbung schalten, das Geld. Das heißt, ich bin als Unternehmen darauf fokussiert, möglichst viel deiner Zeit zu haben, weil jedes Mal, wenn ich Werbung dir einspielen kann, kann ich dann jemand anders Geld abnehmen. Wenn ich jetzt aber sagen würde, okay, ich zahle aber jetzt stattdessen irgendwie, keine Ahnung, 30 Euro im Monat für Instagram. Also dann sagt Instagram, hey, das in Anführungszeichen reicht mir. Wenn das alle machen würden, dann geht's mir gut. So, vielleicht 32 Euro, vielleicht mache ich noch Premium für 70 Euro, keine Ahnung. Aber dann habe ich gar nicht diese Notwendigkeit, eben Werbung die reinzupacken, weil sich das Unternehmen so gut trägt und was auch immer. Das ist ein bisschen vereinfacht, das stimmt nicht so 100%, aber so vom Prinzip her könnte man sagen, ne, wenn ich sage, ich meine Aufmerksamkeit und der freie Wille selbst entscheiden, wie viel, was ich konsumiere und eben halt nicht diesen aggressiven Algorithmus zu haben, der mir immer wieder sagt, hier, bleib, könnte man theoretisch damit lösen. Aber das bedeutet auf der anderen Seite, ich muss halt für so einen Dienst halt Geld zahlen. Das will ich, das Fragezeichen. Und dann sage ich, ja gut, aber Ich gucke nur ab und zu mal rein. Dann lohnt sich das. YouTube-Premium-Argument. Ja. Kauft keiner. Ja. Ja. Sollte jeder kaufen, kauft keiner.
Ja, Ich frage mich, weil ich habe, weiß nicht, wo ich es gehört habe, ob das mir du erzählt hast oder ob das irgendwann aus herkam, dass ja aber auch so Amazon Prime und so zum Beispiel und Netflix ja auch gerade wieder quasi die Preise erhöhen und wieder zu diesen Werbemodellen und zu Hybridmodellen gehen, weil sie halt einfach merken, es ist, die Werbung bringt uns so viel mehr Geld quasi, dass die User, die irgendwie, selbst die 15 Euro zahlen bei Netflix und Co. für Ultra HD, Prime, whatever, mit denen machen wir einen Bruchteil von dem, was wir mit den Werbegeldern quasi machen.
Ja.
Deswegen wäre ja so ein bisschen die Frage, aber wie kann man das tun so, ne? Das ist ja dieses, ne, wir versuchen jetzt weg, also ich will jetzt gar nicht in diese Richtung von, welche Gesetze muss die EU dann finden, um die bösen App-Entwickler zu reglementieren, dass sie das nur dürfen. Die Frage ist ja, wie kannst du, aber die Frage bleibt ja, wenn wir jetzt, sag ich mal, die Erkenntnis haben, okay, wir fänden das irgendwie ganz cool, wenn Jugendliche das und das hätten. So, also wenn die das, wenn die diese Funktion irgendwie nicht hätten und trotzdem Informationen hätten und so weiter und so fort. Wie kann das funktionieren, dass das Unternehmen sich denkt, ja, geil, das lohnt sich jetzt. Außerhalb von, da gibt es jetzt Reglementierungen und Gesetze und wir wollen jetzt in diesem Land trotzdem unsere App anbieten, aber deswegen verbiegen wir uns.
Ja, ja.
Und ich habe das Gefühl, da gibt es irgendwie so kein Argument, oder? Gibt es irgendwie Argumente, außer die wollen nicht die Welt vernichten und die wollen, haben selber Interesse daran, dass sie noch gute junge Leute nachkriegen? So
ungefähr. Was da, also das ist, glaube ich, nie das Incentive-Modell. Also ich glaube, das, das sagen man immer, aber das ist dann immer so eher das PR-Thema. Ich glaube, so ein Modell, das hat jetzt gibt es jetzt bei Twitter, ist diese Staffelung. Also du kannst halt für, keine Ahnung, 10 Euro im Monat, ich kenne die Preise nicht genau, kannst du halt sagen, du kriegst halt eben Premium, aber Premium mit Werbung. So. Mhm. 20 Euro kriegst du halt Premium mit weniger Werbung. Und für 40 Euro im Monat kriegst du halt Premium ohne Werbung. So.
Ja.
Damit kannst du quasi sagen, das, was ich pro User mehr verdienen könnte mit Werbung, kann ich halt. Ne, wie viel ist das? So, also nach dem Motto, wenn ich jetzt mit Amazon bin und Hybrid fahre, was ist, wenn ich den mittleren User mit so zu viel Werbeminuten, wie viel verdiene ich da mehr pro Nutzer? Ah, 10 Euro. Okay, dann kann ich auch sagen, dann lass den Nutzer 20 Euro zahlen und zeigt ihm gar keine Werbung. So kannst du es halt kompensieren. Und dann kannst du sagen, je nachdem, wie viel du bereit bist, halt im Monat zu zahlen, in dem Fall.
Aber auch ja, da gibt es halt über Jugendliche sprechen.
Bitte?
Ja, genau. Aber die Frage ist, wenn wir jetzt über Jugendliche sprechen, ist halt so, ne, denk an uns früher, Kinox.to und so weiter und so fort. Ne, du hast halt jetzt echt nicht das Geld da rumliegen und denkst dir, oh wow, ich gebe jetzt für Social Media irgendwie Geld aus im Zweifel. Also klar, dann könnte man sagen, ja, dann ist es dir das auch nicht wert, dann ist ja okay. Aber das Unternehmen will ja Geld verdienen. Also warum sollten die sagen, für eine Zielgruppe, die faktisch wahrscheinlich am wenigsten Geld hat von allen Zielgruppen, die wir bedienen, wie kann ich jetzt intern verkaufen, dass ich aber für die jetzt ein Bezahlmodell einführen will?
Ja, eben. Deswegen meine ich, es ist halt insofern vereinfacht, weil das halt annimmt, dass eben Leute zahlungsbereit sind, was oft ja nicht der Fall ist. Und dann hast du halt, wie du auch gesagt hast, verschiedene Einkommensstufen. Ich kann das auch gar nicht bezahlen, will das auch gar nicht bezahlen. Mhm. Plus hinzu kommt halt noch, dass du, wie soll ich sagen, im Zweifel das auch gar nicht musst. Also sagen wir mal, es gibt nur Netflix. So.
Mhm.
Es gibt kein Amazon Prime.
Ja.
Sag mich Netflix, sag ich, ja, ich zahle 40 Euro plus Werbung. Warum sollte ich das nicht mitnehmen? Also, was für eine Alternative hat die Person denn? Das heißt, in gewisser Form brauchst du halt auch da eben, kommt so die Regulierung so ein bisschen auch durch die Konkurrenz zum gewissen Grad. Mhm. Aber das schützt halt eben das Individuum nicht am Ende des Tages. Mhm. Weil im Zweifel guckt man sich an und sagt, jetzt machen wir ein bisschen Werbung. Mal gucken, was die machen. Die machen auch ein bisschen Werbung. Ist okay, lass mal. Ja. So, also das hilft dir nicht. Und ich glaube, es gibt die Frage, willst du alle schützen oder eben nicht? So, wenn du alle schützen willst, brauchst du halt irgendwas, was alle betrifft. So, da kommst du um so eine Regulierung nicht drum herum, wenn du sagst, es geht darum halt eben, wir wollen niemanden quasi durchfallen lassen, wie auch immer, dann sagst du, okay, es gibt halt eine Regel für alle und die muss das halt aushebeln. Glaub halt, was Menschen, die jetzt das Problem schon mal erkannt haben, für sich was anfangen zu tun, sowohl Eltern als auch Erwachsene, als auch Jugendliche teilweise, sagen halt, hey, ich muss selbst irgendwie eine Lösung finden, dass ich da nicht in diesem Ding Sumpf versacke. Und ich glaube, das ist etwas, was halt so langsam entsteht, Ne, man merkt, dass es gibt plötzlich wieder Dumbphones, also extra Handys ohne eben Zugang zu irgendwelchen sozialen Netzwerken. Menschen kaufen sich diese, ich glaube, so es gibt so ein Hardware, das heißt Block, die ist quasi per Bluetooth gekoppelt und dann packst du es daneben und dann hast du keinen Zugang auf bestimmte Apps für, ne, und das kannst du auch nicht einfach mal eben aushebeln. Also man merkt, da ist halt so ein Innovationsdruck quasi im Markt selbst, dass die Leute sagen, echt, wie löse ich das selber, indem ich halt einen sehr harten Willen habe und einen eisernen Willen habe und sage, nee, oder ich kaufe mir so einen Block oder ich kaufe mir ein Handy, wo ich gar keinen Zugriff habe. Also man merkt, die Menschen versuchen eine Lösung zu finden für sich. Aber wie gesagt, das hilft halt nicht allen. Es gibt Menschen, die sind dazu nicht in der Lage, die haben den Willen nicht.
Ja,
und
gut. Das,
genau. Gut. Und, und ich glaube, das ist, wenn ich jetzt überlege, so was ist das Unumstrittenste, wo wahrscheinlich jeder sagt, ja, ist halt wahrscheinlich das Thema wieder, ne, Aufklärung und Problem deutlich machen und eben also quasi die Lösung aufzeigen. Wenn es jetzt darum geht, zu sagen, wir müssen jetzt eine harte Grenze einbauen, sagen, ab jetzt, ne, ihr alle dürft das nicht mehr nutzen, ist halt, wie gesagt, schwierig, weil es halt nicht nur einseitig ist. Und ich glaube, da kann, wenn du eine flächendeckende Lösung willst, kannst du nur über, wie dürfen Algorithmen irgendwie gebaut sein. Also das Algorithmendesign ist, glaube ich, so der
schon, Punkt,
wo man so reingreifen muss, sagen muss, da, das ist zu.
Und an die kommen wir halt nicht ran, ne? Also an die, also und das kannst du mit öffentlichem Druck ja quasi nicht erreichen, sozusagen, solange die Zahlen irgendwie stimmen. Ne? Also es wird ja nicht so sein, dass jetzt alle, sag jetzt mal, Süchtigen sich dann auf einmal von der Droge abwenden und dann die Droge checkt, ah ja, wir müssen das mal ändern, damit die wieder zurückkommen, sondern die kommen ja eh wieder. Also in der Realität wahrscheinlich. Deswegen denke ich auch gerade so, wenn wir gerade besonders auf Jugendliche oder so gucken, wo wir sagen kann, okay, die sind im Zweifel noch schützenswert und irgendwie Gehirnentwicklung und da gibt es genug Argumente, wo man sagt, ey, das macht einfach Sinn, da noch irgendwie mehr zu schützen und wir wollen jetzt aber keine Regularien sozusagen, weil sich im Zweifel amerikanische Unternehmen dann eh nicht so richtig dran halten, im Zweifel oder wie auch immer so, ne? Weil man da keine rechtliche Grundlage dann irgendwie schaffen kann. Und dann wäre ja so ein bisschen die Frage, okay, kannst du, also da wird es wieder schwierig, ne? Wenn du sagst, okay, als Eltern, du kannst ja. Dann kaufst du so einen Brick-Block irgendwas, ne, und blockst das Handy oder hast dann irgendwie solche Apps, die das Gerät deiner Kinder steuern und kannst halt sagen, okay, diese Apps werden für die Zeiträume gesperrt und so. Da hast du ja so relativ klare, mittlerweile so Softwarelösungen, die du ja irgendwie machen kannst. Was auf der einen Seite, glaube ich, gut und sinnvoll ist, besonders im gewissen Alter, aber wenn ich jetzt an so 15-, 16-Jährige denke und ich immer denke, boah, ich als Vater würde da jetzt immer so auf das Handy spyen können. Ja. Allein die Option ist auch einfach, das bringt auch noch so ein ganz unangenehme Dynamiken dann irgendwie in das Zuhause, glaube ich, rein. Also ich glaube, bei so 8- bis 12-Jährigen ist das irgendwie fein und so, ne, dann ne, kontrollier, was die machen, bevor die irgendwie 10.000 Euro mit deiner Kreditkarte ausgeben bei Block, Bricks, whatever. Roblox. Aber bei so 13- bis 16-Jährigen, wenn mir meine Eltern damals gesagt hätten, ja, Max, wir geben dir jetzt hier über unsere Software, geben wir dir jetzt so Computerguthaben und du kannst jetzt irgendwie so eine Stunde, aber die App darfst du nicht, weil die ist so suchtfördernd, habe ich gelesen, deswegen kannst du jetzt nur das machen, weil da kriegst du trotzdem Informationen. Also selbst wenn man sagt, man will als Eltern da einen einigermaßen sinnvollen Umgang versuchen zu fördern und geht schon den Deal mit dem Teufel ein und sagt, ja, okay, wir müssen einfach regulieren da jetzt irgendwie Form als Eltern. Selbst dann ist es super schwer, glaube ich, dass das Problem, also dass die Eltern das Problem erkennen und trotzdem machtlos irgendwie sich so ein bisschen fühlen, weil Aufklärung genau das Gleiche, ne? Klar, wir wurden alle aufgeklärt, dass man vielleicht mit 14 aufpassen sollte, wenn man nachts irgendwie lang geht und trotzdem haben sich Leute weggeballert und, weiß ich nicht, schon angefangen zu trinken, wo man sagen kann, ja, ist vielleicht auch nicht so schlimm, das musst du als Gesellschaft irgendwie aushalten, dass du nie alle kriegst. Aber die Frage ist, weil es halt so gegenwärtig ist, das Gerät. Also, ne, wenn du sagst, meine Kinder haben einen schwierigen Freundeskreis, am Wochenende gehen die immer saufen und das finden wir irgendwie nicht so gut, dann hast du trotzdem noch 5 Tage die Woche, wo das aber nicht so ist im Zweifel. Ja, ja. Und das Handy ist ja immer, 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 immer da. Und das finde ich, das macht es dann immer noch mal so besonders, dass du wahrscheinlich als Eltern den Kampf gegen das Handy verlierst, weil das Handy einfach sehr viel häufiger da ist als du. Und du kannst nicht so aware sein, dass du das irgendwie regulierst. Und deswegen muss das Kind das irgendwie selber lernen. Und das ist, glaube ich, einfach eine fucking riesige Aufgabe und eine total schwer. Also ich glaube, ich wäre daran damals wahrscheinlich auch dran gescheitert. Also ich finde Social Media nicht so super spannend. Für mich hätten das, glaube ich, andere Inhalte sein müssen in irgendeiner Form oder irgendwie anderes irgendwas anderes hätte es sein müssen wahrscheinlich. Aber dass ich dafür anfällig gewesen wäre für sowas, hundertprozentig.
Ich glaube, du kannst es auch nicht, ich glaube, du musst es, also von mir selbst aus betrachtet, die Momente, wo ich quasi dann auch sage, ich bin das Handy wie uninteressant und gucke eben nicht Social Media, sind immer die Momente, wo ich irgendwas anderes mache, was einfach viel, viel cooler ist als das. Ne? Ja. Das sind die Momente, wo du irgendwie, keine Ahnung, sagst, du machst irgendwie, gehst zum Sport oder du verbringst Zeit mit Freunden oder so oder du, weiß nicht, gehst irgendeinem Hobby nach. Also ich glaube, du brauchst halt irgendwas, was dir quasi, was konkurrenzfähig ist mit diesem Dopamin-Kick, den du sonst halt bekommst durch dein Handy.
True.
Und ich glaube, die
schöne Idee, ja, dass man sagt, ne, du musst irgendwie so Anregung schaffen, dass das gar nicht, diese Lücke so entsteht quasi dann ein bisschen vielleicht. Ne?
Exakt. Ich fand es ganz interessant, wir haben letztens so ein bisschen drüber gesprochen, so nach dem Motto, du hast ja immer diesen Druck auch als Eltern dann eben, gerade es beginnt ja schon der Grundschule, wenn die Hälfte der Klasse wie Fortnite zockt, so, und dein Kind sagt, ich will das auch spielen, dann ist halt so eine Entscheidung zu treffen. Und und interessanterweise, und das war so ein bisschen die Anekdote, gibt es halt auch Kinder, die sagen, hey, ich bin, also die alle reden darüber, ich fühle mich ein bisschen ausgeschlossen, aber ich will es auch gar nicht, weil ich irgendwie andere coole Sachen mache, die mir irgendwie Spaß machen. Warum soll ich das jetzt zocken? Das macht mir weniger Spaß als das. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die, also auf Individualebene ist halt die Kunst eben, sich selber so diese anderen Räume zu schaffen oder diese Aktivitäten zu schaffen, wo man gar nicht das Bedürfnis hat, eben ständig aufs Handy zu gucken. Aber ich glaube, das wird halt schwierig, wenn du eben dir selbst quasi eben es nichts gibt außer, also wenn es quasi nichts anderes gibt, was dir irgendwie Freude bereitet und irgendwie dich zum Lachen bringt, außer irgendwie Nein-Gag oder was auch immer für eine Plattform, dann ist es halt schwierig, weil dann, also du kannst ja, also willst ja auch nicht sagen, mein Dasein besteht aus einem leeren Raum und ich sitze da und gucke die Wand an und bin mit meinen Gedanken die ganze Zeit alleine und das ist, glaube ich, auch nicht dauerhaft irgendwie das, was einen irgendwie glücklich macht. Deswegen, ich glaube, Alternativen schaffen ist the game, so nach dem Motto. Und nicht, also so anstatt so die Frage, hey, warum, welchen Block kaufe ich mir als nächstes, der alles blockt, ist die Frage, nee, so wie gestalte ich meinen Tag irgendwie vielleicht anders, dass ich eben das Handy einfach zu Hause lasse und einfach rausgehe und mache Dinge tue. Und ich glaube, das ist das, was Eltern, also These, ich glaube, das ist das, was Eltern quasi versuchen müssen hinzukriegen. Also quasi relativ viele Gewohnheiten, relativ viele so, weiß nicht, Hobbys und sowas, Routinen aufzubauen, dass eben dieser Wunsch nach dem Handy und nach Social Media gar nicht so aufkommt, was die Realität aber halt ist und dass auch da gibt es unzählige Anekdoten, ist eben, dass es halt aber, dass die Frage so nach dem Motto, wer schützt am Ende die Eltern vor sich selbst, ist die Frage, wenn aber deine Antwort auf alles in deinem Elterndasein, hier ist das iPad, ist, beginnt mit, du gehst mit dem Kind ins Restaurant und damit es halt nicht quengelt, gibst du dem iPad. Wenn es morgens den Brei nicht essen will, dann machst du YouTube an und dann fütterst du das Kind. Wenn eben das Kind von der Schule kommt, sagst du, mach mal Hausaufgaben, dann darfst du PlayStation spielen. Wenn das aber deine Antwort auf alles ist, dann hast du ja quasi per Design das Kind
darauf. Da bist du die operante Konditionierung.
Ja, du sagst quasi, es gibt zwei Dinge in deinem Leben. Deine Pflichten und deine PlayStation.
Ja.
Und dann, aber dann, also klar, da kannst du sagen, weil dann musst du halt auch sagen, naja, wenn Eltern eben, wenn es Social Media nicht ist, ist die PlayStation, dann musst du ja sagen, um diese Eltern quasi vor sich selbst zu schützen, musst du auch die PlayStation verbieten. Also, und dann kannst du es halt durchexerzieren, bis du sagst, okay, im Grunde genommen hast du alles, was irgendwie Suchtcharakter haben könnte, Nintendo Switch, PlayStation, was auch immer, rausgenommen, um selbst diese Eltern quasi vor sich selbst zu schützen. Und das, glaube ich, nimmt irgendwie kein Ende. Und ich glaube, da musst du an die Verantwortung der Eltern appellieren und sagen, hey, ihr müsst dann auch so Räume schaffen, wo eben neben PlayStation und Schule noch ein drittes Ding existiert, was vielleicht ist mit den Kindern aus der Straße Fußball spielen gehen oder so. Leifacher gesagt, das getan. Ja.
Ich würde gerade sagen, genau, das finde ich das Spannende. Ich vermute, dass das ganz viele Eltern sich irgendwie vornehmen, ne, und das dann aber nicht schaffen, so, ne, aus Gründen. Entweder, weil sie selber sagen, ich bin so busy und hab da gar keinen Kopf für, gar keine Zeit für, so, das mal ausgeklammert, aber allein dieses, ja, geh mal raus auf die Straße spielen, dann sagt er, ja, aber alle spielen Fortnite. Ja, dann geh trotzdem raus. So, also, es gibt halt so viele Dinge, wo du denkst, ey, ich nehme es mir doch eigentlich jetzt hier gut vor und ich hab das Dumbphone für meinen 10-Jährigen und so weiter und so fort und dann sind aber trotzdem irgendwie die Wege zur Schule, wo er dann mit den anderen Kids irgendwie am Handy hängt und dann da Roblox spielt, dann da Bock drauf bekommt, dann zu Hause quengelt, immer weiter. Also ich, deswegen, also ich glaube, das soll gar nicht deine schönen Gedanken und Ideen gerade, wie soll ich sagen, widerlegen, auf gar keinen Fall, sondern ich glaube, man muss das versuchen. So. Und ich glaube, es ist aber auch ganz natürlich, dass da gerade ganz viele dran scheitern irgendwie.
Voll,
und dann wäre die Frage, wie man da noch mehr, also was man noch mehr tun kann da sozusagen, weil ich glaube schon, dass das Handy da nochmal anders ist als eine PlayStation, weil das eben auch dieses Klassische ist. Wir sind im Wartezimmer beim Arzt, du bist auf dem Weg zur Schule im Bus, wo du jetzt auch nicht sagen kannst, ja, dann beschäftige dich doch irgendwie cool jetzt anders. Mhm. So, klar, dann kannst du auch so Dokus machen und so, aber das verliert einfach sowas von gegen ein Handy natürlich, wenn einmal daran genascht wurde in irgendeiner Form. Deswegen frage ich mich so ein bisschen, klar, so, ne, Sportvereine, bla bla bla, so, ne, diese Sachen, hundertprozentig bin ich ganz da. Aber ich glaube, diese spannende neue Herausforderung, neu in Anführungszeichen, beim Handy ist halt eben dieses, der Weg zum Training, der Weg zurück vom Training, der Weg in der Pause, ja, beim, ja, Training, wenn die Trainer da nicht drauf achten. Das ist dann alles immer wieder Handyzeit, so, ne? Und da fand ich den einen Gedanken in dem Vortrag noch spannend, weil wir auch feststellen, dass so die Depressionsdiagnose bei Jugendlichen irgendwie so hoch wird und so seit Corona da nochmal sich viel auch getan hat und so. Dass ja operante Konditionierung sozusagen nicht nur ist, hier Handy Belohnung und hier Like Belohnung, sondern du hast ja quasi auch eine negative Verstärkung in der operanten Konditionierung, die bedeutet, du nimmst quasi einen negativen Reiz weg und dadurch erhöhst du auch die Wahrscheinlichkeit des Verhaltens sozusagen. Das heißt, mir geht's nicht gut, ich fühle mich irgendwie einsam, ich gehe ans Handy, ich kriege ein gutes Gefühl. Voll schön. Das heißt, ich nehme mein eigenes negatives Gefühl weg, muss mich damit nicht beschäftigen und fließe quasi wieder ins Handy und es ist quasi immer da und es ist also quasi, ne, der, ja, also es ist quasi wie so, sie hat das im Vortrag genannt, so der Schnuller und die Kuscheldecke für Jugendliche, Erwachsene ja auch, so, ne, das ist so nach dem Motto, mir geht's nicht gut, ich geh mal ans Handy und versink mich da rein. Eine Stunde später, fuck, ich weiß nicht, jetzt geht's mir noch schlechter, weil ich habe jetzt weniger Zeit für die Sachen, die ich eigentlich machen muss.
Und aber so um das wiederum sofort wegzumachen, muss ich wieder ans Handy, weil, ja, klar.
And that's how we get into the Sucht. Und das fand ich auch ganz spannend, dass sie eben gesagt hat, noch sind wir aber nicht bei einer Suchtdiagnose sozusagen bei Social Media und Handy, weil es gibt immer die ICD-10, also es sind quasi so dieser Katalog, wo psychische Erkrankungen quasi definiert werden. Und da ist jetzt erst Computerspielsucht quasi aufgenommen worden. Das heißt, die sind immer sehr, sehr langsam oder sehr vorsichtig, könnte man auch sagen, in der, ab wann nennen wir was eine Sucht sozusagen.
Ja,
das
ja.
heißt, es wird sich gar nicht so sehr mit Smartphone-Sucht in der Forschung beschäftigt, weil es eben noch so jung ist. Das vergisst man immer irgendwie. Ja. Finde ich auch, dass man das mal wieder vergisst. Das bedeutet, da ist auch eben einfach noch gerade noch nicht so viel Forschung drin und so, weil die Leute gerade quasi fertig sind mit, was haben eigentlich Computerspiele für eine Wirkung auf Schüler? Und man denkt so, wenn man in diesem Kosmos alleine ist, denkt man so, haben wir schon über Pack-Openings geredet? Haben wir schon über Lootboxen geredet? Haben wir schon über Coins und Coins von Coins und Gems von Coins geredet in Apps und so, was Kinder jeden Tag irgendwie im Zweifel sehen? Und bis wir da uns quasi in der Wissenschaft drüber Gedanken machen, ja, gut, da sind noch ein paar Jahre quasi, also natürlich Gedanken macht, natürlich gibt es da Forschung zu, aber nicht in der breiten Masse. Und ich glaube, das Frustrierende ist dann, selbst wenn du als Forscherin, Forscher dann rauskriegst und sagst, hier, ich habe den Beleg, es ist Gift, dann sagen die Unternehmen halt, ja klar, das ist ja auch unsere Taktik. Also das wollen wir ja auch sozusagen. Dann sagen die zwar vielleicht, das ist nicht unser Ziel, das tut uns leid und so weiter, wir ändern da was, zwinkel, zwonkel. Aber dann denken sich quasi was Neues aus, weil die wollen im Zweifel das Geld verdienen. Und ich glaube, du verlierst da, also ich als Endkonsument habe ich das Gefühl, verlierst du da. Weil es ist ja auch nichts anderes in der Lebensmittelindustrie. So, ne, Softdrinks, wissen wir alle, sind halt scheiße. So, ne, und trotzdem wahrscheinlich ist der Absatzmarkt so gut wie noch nie oder keine Ahnung. Ne? Jetzt versuchen natürlich dann Leute zu sagen, okay, wir kommen mit so Pulvern und Sirups, sie haben zumindest keinen Zucker. Kann man sagen, ja, ist irgendwie eine nette Idee. Auf der anderen Seite ist es aber ja auch, die wollen auch Geld verdienen. Ja, so, ne? Und das ist halt irgendwie, wissen wir, dass der Endkonsument da irgendwie immer so ein bisschen das Opfer ist, wenn er sich halt nicht irgendwie selber reglementieren kann, so, weil wir halt irgendwie konfrontiert werden mit Dingen, die uns einfach anlachen sollen, sozusagen. Ne? Und das ist ja natürlich auch eine gewisse Weise okay. Ich glaube, ne, es wäre falsch zu sagen, jetzt wir müssen alles irgendwie fernhalten, weil dann sind wir auf einmal in so einem super protektiven, Jugendliche kommen nur noch in den weißen Raum, den du gerade gesagt hast, weil da sind keine bösen Einflüsse und wir können dir nichts mehr zutrauen. So, ne? Das ist ja eben auch nicht der Fall.
Ja. Ich glaube tatsächlich, dass die Antwort also halt zweiseitig ist. Also auf der einen Seite, wie in der Lebensmittelindustrie, gibt es bestimmte Dinge, die einfach verboten sind, wo man sagt, ey, du kannst diesen Farbstoff kannst du nicht reinknallen. Sieht zwar geil aus, sieht dann zwar knallig rot aus, aber wenn du das dann 15 Mal trinkst, hast du safe irgendwie Krebsgeschwür.
So. Ja.
So. Also bitte nicht, danke, ja. Okay, gut, ja. Raus.
Ist das so klarer nachweisbar, ne, als bei Social Media irgendwie so, ne, da kannst du sagen, hier, die Ratte stirbt, aber du kannst bei Social Media nicht sagen, hier, der Jugendliche hat genau. Depressionen.
Also da muss man, glaube ich, ein bisschen smarter, ja, genau, und da muss man, glaube ich, ein bisschen smarter sein. Also, aber vom Grundprinzip ist es ähnlich, wenn du halt irgendwie sagst, okay, es gibt halt, weiß nicht, bestimmtes Ding, so, dann lass uns, weil da kannst du halt eben sagen, du kannst halt eben so ein bisschen die Spielregeln neu definieren, dann kann niemand diese rote Lebensmittelfarbe verwenden. Dann müssen alle irgendwie sich eine Alternative einfallen, lassen, das ist wieder fair, dann können alle wieder ihr Business machen. So. Das gleiche kannst du bestimmt bei Social Media zu gewissen Grad auch machen. So. Problem ist halt da, wie ich finde, das hast du gerade auch gesagt, das ist halt eben der Weg dorthin ist ziemlich lang. Und bis dahin hat sich schon alles 15 Mal verändert. So, das heißt, du bist so ein bisschen, entweder bist du halt zu krass früh dran und dann wird dir vorgeworfen, du nimmst den Leuten irgendwas weg, was eigentlich gar nicht schlimm ist. Das heißt, da bist du in so einer blöden Situation auch als Gesetzgeber, oder du bist halt zu spät dran und dann ist das Kind in den Boden gefallen. Ja. Und einfach durch diese Verzögerung bleibt dir dann quasi nur die Verantwortung bei dir selbst. Ne, zu sagen, hey, okay, ich sehe hier das Problem, ich muss irgendwie da irgendwie dran arbeiten in irgendeiner Form. Und gerade da, du kannst die Verantwortung, bei Kindern kannst du nicht sagen, ihr seid, das Kind ist selbstverantwortlich. Komm klar. Ne, hier ist ein Handy, hier ist eine Playstation, sieh zu. Und da würde ich halt sagen, kannst du halt niemanden anderen irgendwie packen als die Eltern und sagen, hier, ihr seid verantwortlich. Find einen Weg. Kriegst du irgendwie hin, ist schwierig, super krass, aber das ist deine Verantwortung als Eltern. So nach dem Motto, genauso wie die Verantwortung ist, du gibst das Kind ja nicht einfach, sagst einfach, geh auf die Straße und guck, dass du überlebst. So, das, also, ist vielleicht ein, blöd gesagt, aber was, also wenn du es mal so ganz realistisch betrachtest, was sind deine anderen Alternativen? Außer dir selbst? Ist, ja, gut, du kannst darauf hoffen, dass irgendwer, also du kannst es dir auf Hand abgeben und sagen, naja, es ist ja nicht verboten, also kenne ich mein Handy, gebe ich meinem Kind ein Handy und sage, hier ist Snapchat, let's go. Ist ja nicht verboten, aber dann bist du quasi, dann spekulierst du darauf, dass irgendwer halt im richtigen Tempo eben
dich rettet.
So. Und das finde ich immer so ein für mich persönlich halt uncharmanten Gedanken, weil dann bist du so, ja klar, du gibst die Verantwortung ab und sagst ja am Ende, ich war ja nicht schuld, hat ja niemand gesagt, dass es irgendwie schlimm ist.
Ist ja erlaubt gewesen.
Genau.
So, ich habe ein bisschen Verbotenes so, gemacht.
Ich bin am Ende so, ja, also, ja, es hilft jetzt zwar gerade nicht so viel, aber ich glaube, das ist so der Gedankengang, den ich für mich manifestieren würde, zu sagen, ich bin verantwortlich, ich muss irgendwie einen Weg finden. Und wird es leicht? Nein. Ist da so eine komische Gruppendynamik wahrscheinlich mit da dran? Ja, hundertprozentig. Das ist ja eben der Begriff selbst drin. Soziale Medien, es geht um dieses Miteinander. Das heißt, da sind immer andere, die an dir ziehen und sagen, hey, komm doch auch auf diese Plattform, komm, installier doch ICQ. Wie haben wir das damals gemacht? Wir haben es gegenseitig.
Absolut, hier. Slider Lama.
Genau. Und das heißt, du musst in dieser Gruppendynamik denken. Und wenn die Antwort ist, hey, verschwör dich quasi mit allen anderen Eltern und sag, hier, committen wir uns darauf, dass hier in unserem Kreis eben Roblox nicht gezockt wird, dann ist das vielleicht die Lösung. Wird da jeder mitmachen? Nein, aber dann musst du musst aktiv quasi diese Rolle spielen. Ich glaube, das ist die Quintessenz für mich. Du kannst halt nicht einfach sagen, ich hoffe darauf, dass irgendein Typ irgendwo sagt, hier ist, oder eine Frau irgendwo sagt, hier ist das neue Gesetz für und hier die Wissenschaft sagt, dass so, ja, kommt 10 Jahre zu spät. Hilft dir nicht, wenn dein Kind depressiv ist und sich umbringen möchte. Oder, also, so hart es klingt, aber dann kannst du nicht darauf hoffen, dass es das schnell genug passiert.
Ja, also absolut. Und ich habe das Gefühl, so bei Computerspielen und so haben wir es ja irgendwie schon so ein bisschen verstanden. Also so Elterngenerationen, so dass man da so ein bisschen Blick drauf haben soll. So, guck dir an, was deine Kinder spielen, so, damit du so ein bisschen Blick hast, so, ne? Verändert das alles? Auf keinen Fall. Aber ich habe das Gefühl, das Problem ist so bei Social Media und bei Handy sind Eltern selber so anfällig und so drin, dass sie da selber auch so schlechte Vorbilder sind im Zweifel. Ne? Man könnte sagen, so bei Computerspielen und so, da, also würde ich jetzt zum Großteil der Eltern wahrscheinlich sagen, dass die jetzt nicht nach Hause von der Arbeit kommen und dann sich erstmal 4 Stunden in World of Warcraft hängen. Also noch habe ich keine Kinder. Aber so, ne, dass du lebst ja als Eltern im Zweifel dann ja vor, ja, voll, guck mal hier, voll. Ich koche jetzt. Jetzt gehe ich zum Sport. Ich fahre dich jetzt zum Training. Ah, guck mal, ich mache das. Du bist irgendwie so Vorbild. Du hast dein Leben so ein bisschen im Griff, so, ne? Aber ich glaube, so jetzt Elterngenerationen im Vergleich zu früher, also klar, gab es da auch bestimmt schwierige Dinge, so, jetzt hast du halt quasi selber diese Versuchung immer, ah, mir ist gerade langweilig, ah, Mama sitzt wieder am Handy oder Papa sitzt wieder am Handy irgendwie da, ah, der ist jetzt gerade am Kochen und nebenbei guckt der TikTok-Videos, ah, der holt sein Handy erst und geht dann auf Toilette, warum braucht er eine Viertelstunde auf Toilette? Dann mache ich das vielleicht jetzt, also dann kann es ja kein Problem sein und so, ne? Das ist, und ich glaube, das ist so diese noch viel härtere Aufgabe als früher jetzt für Eltern, dass sie quasi
sich selber erziehen, nüchtern werden.
Genau, und ihre Kinder dabei erziehen und halt vergessen, was sie halt für Modellcharaktere sind. Wahrscheinlich schon eben so zwischen 0 und 4 Jahren im Zweifel, wo man so denkt, ja, ach, das Kind, was ist doch scheißegal, wenn ich jetzt hier spazieren gehe, 2 Stunden und am Handy bin und so, ist ja egal, aber ich, das ist so mein Take, keine Ahnung, ob das so wissenschaftlich nachweisbar ist. Also klar, man weiß, die kriegen mehr mit, als man denkt, aber die lernen ja was in ihrer Umgebung, wie viel da ist. Die lernen Muster zu erkennen, die lernen, was sie sehen. Und wenn ein Gegenstand immer wieder drin vorkommt, so, ne, dann würde es mich wundern, wenn man dann nicht mit 7, 8, 9 irgendwie da noch so eine Art, so eine Tendenz hin hat oder so, dass man irgendwie sagt, irgendwie muss das ja cool sein, weil meine Eltern haben das so geliebt wie mich als Baby, weil sie hatten das mehr in der Hand als mich.
Ja, aber das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Du musst selbst deine eigene Sucht, also du kannst das ja nicht vom Kind verlangen, wenn du selber nicht hinkriegst. Das ist irgendwie unfair.
Absolut.
Das wie du sagst, ich esse Chips, du darfst nicht.
Okay. Du trägst einen Helm, ich muss nicht.
Ja, also und das ist, glaube ich, das Problem. Viele können das ja für sich selbst nicht hinkriegen. Aber
Ja, und dann eben dieser Modelllerncharakter. Ich glaube, das ist eben was, ne, wenn auch für Kinder, also ich stelle mir jetzt immer so vor, dass man, die kommen sich wahrscheinlich, die Kinder müssen sich ja vorstellen, wie so Amish-People dann. So, wenn du halt mit deinen Kindern, sag ich mal, durch die Stadt gehst und sagst so, okay, heute ist handyfreier Tag, weil wir haben wie gesagt Sonntag, wollen wir mal alle die Handys zu Hause lassen und machen uns einen guten Tag. Und die sehen überall um sich rum die Menschen, wie sie nur am Handy hängen, sozusagen, dann kann ich mir vorstellen, dass dann so Kinder in einem gewissen Alter ja nicht denken, oh wow, meine Eltern sind so cool, wir sind so viel cooler als die und wir haben das Leben verstanden, wir genießen das Leben, guck mal, ich sehe einen Vogel. Sondern, dass sie denken, was stimmt mit uns nicht? Warum können wir nicht auch so sein wie die? Die anderen, die Mehrheit ist doch richtig. Also bis so Kinder ja checken, dass so Werte und Dinge ja nicht unbedingt von der Mehrheit vorgegeben werden und man sich nach dem richtet, was die Mehrheit cool findet. Das ist ja für Kinder super absurd, abstrakt, super schwer sich vorzustellen, was diesen Kampf ja noch mal schwerer macht, dass die Kinder das ja auch überhaupt nicht danken werden. Also vielleicht mit 30 irgendwann mal sagen die dann so, ey, geil eigentlich so in der Kindheit, dass wir das so und so gemacht haben. Aber dann hast du 20 Jahre Pain. Und da ist auch hier die Frage, ist es das dann wert, das Verhältnis zu deinen Kindern so zu zerstören quasi, dass du dann nicht doch irgendwann nachgibst und sagst, ja, dann geh doch an dein scheiß Handy, du Arsch.
Auch da, dann komme ich ja wieder zurück. Ich glaube, also kannst du mich nicht erzählen, aber wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, du hast einen Haufen, weiß ich nicht, Kinder im Alter von, weiß nicht, 6, 7, 8 Jahren, keine Ahnung.
Ja.
Und du nimmst sie mit, gehst auf einen Campingplatz und die lässt Lagerfeuer sammeln, die macht Lagerfeuer und macht Marshmallows so abends. Niemand, also kann mir niemand erzählen, dass das nicht eine geile Experience ist, als irgendwie, weiß nicht, Roblox zocken. So, klar, wenn du schon voll im Game bist und dann voll Neuronen voll drauf programmiert sind, das ist schwieriger. Aber wenn du sagst, hast hier keine Ahnung, das ist so, du erschaffst diese Momente, wo es halt irgendwas Cooles gibt, dann. Und ich glaube, das ist halt genau der Punkt. Es funktioniert nicht ohne Alternativen. Du kannst nicht in die Stadt gehen und sagen, ja, wir machen jetzt nichts. Wir gehen ja einfach spazieren. Also flanieren für Kinder ist wahrscheinlich das Langweiligste, was ich mir vorstellen kann. So.
Ja.
Und Menschen gucken so, hä? Dann siehst du genau das, alle gucken aufs Handy. So, aber wenn du die, weiß nicht, zum Kartfahren fährst oder so, die geht, also was weiß ich denn, kann ein random Example.
Aber, muss ja auch nicht Geld kosten. Kann ja auch irgendwas anderes. Tierpark hier, Zoo, hier nicht diese, also hier diese Tierparks halt.
Ja, es darf halt nur nicht lame sein, das ist halt der Punkt. Ja. Also wenn du immer sagst, ja, wir machen heute handyfreien Tag und machen irgendwas, was voll langweilig ist, dann ist so, ja, Bro. Hast du ja selbst keinen Bock drauf. Also ich glaube, du musst halt das Angebot irgendwie cool machen. So, und das ist halt, das erfordert Mühe.
So. Ja. Und ich glaube dann noch Timing, ne? Also diese Szene, ich musste gerade dran denken, weil du sagst so, ne, Lagerfeuer, Campingplatz und so. Bestimmt ist das in einer gewissen Spanne, wenn du das mit deinen Kindern irgendwie einübst und wenn du das mit denen zeigst sozusagen, ist das für die coolste Erfahrung, die sie machen können. Aber wenn du 2 Monate nach ich habe Roblox entdeckt, quasi machst, dann denken sie, ich kann jetzt hier auch im Feuer sitzen und Roblox spielen. Ist doch auch voll geil. Ja, du musst das
davor schon irgendwie
so, cool. Genau, du musst halt irgendwie, genau. Weil sie dürfen nicht einmal gelernt haben, dass sie das ja alles kombinieren können. Sie können ja diese ganzen Sachen machen und dabei im Handy sein. Das fühlt sich für sie viel cooler an, weil sie das gar nicht, weil sie dieses Soziale und dieses, ach, guck mal, wie schön die Atmosphäre denn dann hier ist und so. Das können die ja sonst gar nicht begreifen. Also ich glaube, ich als Kind, ne, also hätte auch meinen Eltern irgendwas erzählt, wenn die mir jetzt erklären wollten, warum, weiß ich nicht, das Lagerfeuer schöner ist als World of Warcraft, dann hätte ich auch gesagt.
Ja.
Der Zug ist abgefahren.
Der Zug ist abgefahren. Du hast halt nur ein paar Jahre Zeit, aber, ne?
Ja, voll. Und ich finde dein Argument halt total gut, ne, mit diesem, ich glaube, es sind dann trotzdem Strukturen aufbauen, Vereine und so weiter und so fort, weil das zum Beispiel hat ja trotz allem ich hatte viel Spaß an Computerspielen, bin ich ja immer zu Trainings gegangen und so. Das hat mir immer Bock gemacht. Also es war immer für mich klar, ja, ich lasse das nicht ausfallen für einen Raid oder so.
Ja.
Also, naja, vielleicht habe ich das auch mal ausfallen lassen. Aber so, dass man halt so sagt, okay, da gehe ich halt hin, da habe ich so meine Verpflichtung, das sind meine Freunde, da gehe ich auch gerne hin und so. Und so, also das stand dann irgendwie nie so zur Diskussion wahrscheinlich, weil das immer so mit etabliert wurde in einer gewissen Form. Und das ist ja heute auch noch so, wenn wir uns jetzt angucken, das habe ich dir schon ein paar Mal gesagt, dass ich ja bescheuert wäre, wenn ich mir jetzt ausdenken würde, ach ja, klar, jeden Mittwochabend fahre ich nach Troisdorf für anderthalb Stunden Leichtathletiktraining geben. Klar, ich habe mein Leben sonst zu tun. Klar, lege ich mir die Abende voll. Auf gar keinen Fall. Diese Struktur musste ich mir ja auch aufbauen in der Zeit, wo das irgendwie cool war, weil ich jetzt das nicht mehr machen würde wahrscheinlich, so das irgendwie anzufangen. Und genauso haben wir halt so Phasen, wo manche Züge dann irgendwie abgefahren sind, wo wir irgendwie gucken müssen, dass wir für uns selber auch so Routinen etablieren müssen. Weil wenn man immer sagt, ja, später, wenn ich dann Kinder habe, dann gewöhne ich mir das mit dem Handy ab. Ja, klar, wenn du Kinder hast, bist du gestresst bis zum geht nicht mehr.
Ja, ja.
Und dann brauchst du auch dein Methadon. So. Und das ist dann eben dein Handy. So. Und deswegen musst du da, glaube ich, dann in der entspannten Zeit mit anfangen und nicht erst denken, ja, ja, wenn es dann soweit ist, dann kümmere ich mich da drum.
Ja, ja.
Wenn ich einen Hauswunsch habe, dann fange ich an zu sparen.
Genau. Ja. Ja, 100%. Ich glaube, aber das ist, ja, das bleibt bei einem, also sei quasi,
bei einem,
sei dieser Mensch, der du glaubst, dass, also der du sein musst, um eben das zu verhindern, was du, wovor du Angst hast. What the fuck?
Ja, aber irgendwie so. Das macht ein bisschen Sinn.
Ja, ja, daher. Tschüss, Handy.
Ja, ich kann dir von meiner kleinen Sucht gerade erzählen, weil witzigerweise, ich habe gerade so Hörbücher für mich entdeckt, so seit 2 Monaten mal wieder. Ich glaube, ich habe dir von einem schon mal erzählt, von Dungeon Crawler Karl, habe ich dir schon mal davon erzählt?
Vielleicht noch nicht. Was aber könnte auch sein,
also im Podcast glaube ich nicht, also wenn dann danach mal kurz oder so. Und ich habe gelernt, dass es ein ganzes Genre ist quasi, es nennt sich so ein bisschen so Progression Fantasy oder auch so Literature Role-Playing Games quasi, also es, so, ich sag schon mal vorweg, es ist so ein bisschen das, es ist so ein bisschen mein Trash-TV, so, wo ich, es ist so leichte Kost, es ist nice, weil es ist so, dass du im Prinzip, es ist so ein bisschen Ready Player One auch, hast du den Film damals gesehen?
Ja.
So ein bisschen ist es im Prinzip, du hast quasi, es ist ein ganzes Genre, du hast quasi irgendwas passiert, zack, die Welt ist anders, Menschen sind in einem Videospiel quasi sozusagen. Aber jetzt nicht faktisch, sondern es ist dann immer so ein bisschen, meistens irgendwelche Erklärungen mit Multiversum oder irgendwelche Aliens gucken dazu. Ja. Und es ist so wie Gladiatorenkämpfe und whatever, irgendwelche strange Stories. Aber was mich total kriegt irgendwie ist, erstens, es sind immer ganz witzige Charaktere, also das ist natürlich wie immer bei Büchern, Fantasy-Büchern, das ist das, was irgendwie wichtig ist. Aber dass du wirklich so ein Progress in einem Buch hast. Weil wenn du so Fantasy-Bücher sonst liest, dann hast du ja immer so dieses ja, keine Ahnung, der Ork hat irgendwie die Axt und schlägt den Kopf ab und dann ist das und das und das passiert so. Und da hast du jetzt aber so ein bisschen Dragon Ball mit reingemischt. Das heißt, du hast quasi so Power-Level, die steigen. Das heißt, du hast dann quasi so, okay, du hast jetzt das Tutorial, du bist jetzt Level 10, du hast jetzt den Skill gelernt, cool, jetzt den nächsten Skill werde ich da jetzt anwenden und dann steigst du wieder auf Level 15 auf und dann hast du das und so weiter und so fort.
Wir reden über Hörbücher.
Ja, wir reden über Hörbücher.
Aber sind die dann interaktiv, dass du sagen kannst?
Nope.
Ach so,
das ist quasi also eine Geschichte. Es ist ein Fantasy-Buch und der Hauptcharakter ist quasi leveled. Und die Welt levelt auf und es gibt
aber
Monster.
Du steuerst nicht, entscheidest nicht, welches Level, welches
Skill,
sondern das passiert einfach in Teil der Geschichte. Okay.
Exakt. Es ist quasi wie ein Fantasy-Buch, nur dass da Videospielmechaniken reingebaut sind, die süchtig machen. Also dieses, ne, das nächste Level, der bessere Loot, dann denkst du so beim Hören so, oh wow, ist das jetzt ein ungewöhnliches also Item, ist es nicht mehr gewöhnlich.
Wie diese Streams, wo jemand beim Computerspiel zuschaust, nur dass das in Hörbuch gepackt ist, quasi.
Es ist ein bisschen so, nur dass du halt ein Buch geschrieben hast, wo dann zumindest nicht mal sagen könnte, obwohl das Spiel hat sich ja auch jemand ausgedacht, ne? Also wie ein gutes Rollenspiel, wo du halt sagst, okay, da hast du irgendwie spannende Geschichten zwischen den Charakteren und hast gleichzeitig aber eben noch drin neuer Skill, was wird auf nächster Seite passiert?
Okay, ich verstehe. Ja. Geil, das wusste ich, dass das so ein Ding ist.
Wusste ich auch nicht. Das ist, aber es hat mich sehr gecatcht. Ich habe jetzt irgendwie in den letzten 2 Monaten habe ich irgendwie 50 Stunden Hörbuch gehört oder so. Und ja, aber das ist zum Beispiel sowas, das finde ich zum Beispiel spannend. Also, dass ich dabei nichts machen kann. Also ich so Multitask, ich kann mir ein YouTube-Video anmachen und kann irgendwie nebenbei was spielen und kann, weiß ich nicht, was machen irgendwie, weil das funktioniert. Aber bei so Hörbüchern kann ich nichts parallel machen. Selbst Kochen hat nicht funktioniert, weil ich mich so aufs Kochen konzentrieren musste, dass ich nichts mehr mitbekommen habe, was in dem Hörbuch passiert. Und deswegen ist es irgendwie auch auf der Seite irgendwie ganz cool, wenn man dann sagt, ich habe jetzt Bock, dieses Hörbuch zu hören.
Ja.
Aber was kann ich dabei tun? Weil nur hier sitzen im weißen Raum, wie du gesagt hast, ne, ist irgendwie lame. Dann gehe ich jetzt spazieren und höre einfach Hörbuch. Cool, dann mache ich jetzt einfach das und ich räume einfach auf, wo ich den Kopf einfach ausschalten kann und höre Hörbuch und so. Und das fühlt sich dann so ein bisschen an wie Digital Detox, obwohl es das natürlich nicht ist. Aber es ist zumindest eine Herabstufung von, ich brauche drei Medien, die mich beschallen, hinzu, okay, ich habe halt irgendwie ein Medium, das mich beschallt, aber mach dabei noch irgendwie ein bisschen Dinge, die mir ganz gut tun. Deswegen fand ich das ganz, ganz witzig, ja.
Nice. Ich habe jetzt zum Thema Hörbuch, am 19., also 4 Tagen, kommt ein neuer Kinofilm raus, von einem Hörbuch, was ich mal gehört habe.
Samstag, ne? Nee, warte mal, kam nicht gestern raus?
Ich dachte am 19., nicht?
Der Astronaut, also Project Hail Mary?
Genau.
Gestern war Premiere, auf jeden Fall in Godesberg, also im Zinedom, habe ich schon gesehen. Ich wollte nämlich überlegen, ob ich alleine ins Kino gehe.
Dann bin ich ja vielleicht falsch, aber ich habe gedacht, das ist so wieder so ein Film, also wenn der rauskommt, ich dachte, kommt erst nächste Woche raus, wieder ein Film, wo ich sage, boah, habe ich voll Bock drauf, vor allem, weil in meiner Little Bubble kam so, ey, krass, irgendwie 96% positive Bewertungen, alle feiern den Film total ab, super geil. Und ich dachte so, geil, das ist nicht nur in meinem Kopf so, der ist wahrscheinlich objektiv gesehen einfach ein guter Film. Und dann kamen so Vergleiche wie, krass, besser als Interstellar, besser als das.
Und ich dachte so, wow. Der Marsianer und so.
Weil mein Hype-Level ist gerade so 10 von 10.
Ja.
Deswegen,
ist
mal wieder so ein Film, wo ich sage, habe ich Bock, den irgendwann mal zu gucken.
Ob Kino oder zu Hause spielt
keine Rolle, aber irgendwann ist es so eine Vorfreude im Moment.
Ja. Deswegen, bevor ich dir Quatsch erzähle, also es war auf jeden Fall, es hieß, glaube ich, Vorpremiere. Ne? Jetzt, das kann natürlich sein, dass es dann so, der jetzt irgendwie am Samstag gezeigt wird, weil die irgendeinen Vertrag haben und dann kommt der trotzdem erst nächste Woche raus. Ne? Also ich vermute mal, deine Veröffentlichungsdatum wird schon richtig sein. Ich habe nur das irgendwie, dachte mir so, Chiara ist nicht da, vielleicht gehe ich allein ins Kino jetzt am Wochenende und habe gesehen, der läuft. Dann dachte ich so, kann ich machen ohne Chiara, den muss ich mit Chiara gucken. Und dann dachte ich, ja, komm. So, und aber da habe ich auch mega Bock drauf und habe das Gefühl, dass es dem Hype irgendwie auch wieder gerecht wird. Und das ist irgendwie ganz schön, wenn es solche Filme dann irgendwie gibt. Ne?
Ja, voll, voll. Und es ist auch da wieder, ne, über ein Buch entstanden. Und das Buch an sich hat einfach schon Bock gemacht, also jetzt zu hören, zu lesen, wie auch immer.
Wir haben den Anfang gehört, die ersten 2 Stunden, glaube ich, oder 1,5 Stunden. Es hat Chiara leider nicht genug abgeholt in der ersten Stunde. Es war, glaube ich, irgendwie ein bisschen zu slow oder wie auch immer. Ich glaube, sie hat einfach gerade in dem Moment nicht so Bock auf so Sci-Fi.
Ja,
und dann sind wir zu Kinder des Nebels, also eher so, wir sind Richtung Fantasy quasi gegangen. Was auch ein mega cooles Buch ist, macht voll Bock. Deswegen kenne ich das Hörbuch jetzt doch noch nicht, weil ich ja dachte, wir hören das vielleicht in Island oder so oder Japan. Irgendwo war es für geplant eigentlich mal. Aber deswegen kenne ich das Hörbuch zumindest noch nicht und kann da ganz frisch in den Film gehen.
Ich wollte gerade sagen, das ist auch ganz geil, wenn man da eben nicht diesen Vergleich hat, wie sonst häufig mal, dass man sagt, bei dem Buch haben die das gemacht und so.
Stimmt, wir beide haben häufig den Vergleich, dass man denkt,
bei Harry Potter
war das aber anders.
Da war es wirklich halt egal.
Als ob wir irgendwelche Bücher davon gelesen haben.
Ja. Nee, tatsächlich sonst gar nicht. Ich erinnere mich an kein Buch, was irgendwie verfilmt wurde, wo ich irgendwie das Buch gelesen habe.
Nee, ich habe den Hobbit gehört damals, deswegen, aber das, keine Ahnung, das weiß ich auch nicht mehr. Nee, deswegen habe ich auch wenig. Ja. Aber ich habe es gesehen, so irgendwie witzigerweise, Netflix geht jetzt gerade irgendwie in die Offensive, so zu gefühlt 3 von so Fantasy-Reihen, die wir gehört haben in den letzten Urlauben, kommen jetzt Netflix-Serien raus. Ich bin mal gespannt, ob das so Masse statt Klasse oder ob das irgendwie so cool wird, aber es war so relativ vielversprechend, irgendwie ganz coole Regisseure und so. Aber das heißt ja manchmal leider bei so Netflix-Produktionen nichts. Das kann halt total cool sein, das kann aber auch totale Gummel sein. Deswegen bin ich mal gespannt.
Ja, interesting. Ich habe jetzt, vorgestern habe ich mal so, bei Amazon gab es irgendwie Neuverfilmung von Sherlock Holmes, so Young Sherlock.
Also Young Sherlock habe ich Werbung für gesehen eben.
Ich habe mir so ein bisschen reingesappt und dachte mir so, oh.
Nee.
Da hast du auch so Guy Ritchie erzählt. Und so als hier
Producer. Ja, das habe ich auch gesehen, genau.
Das klingt alles irgendwie cool und irgendwie so eine halbe Stunde dachte ich mir so, ja, aber nee. Dann habe ich wieder so TikTok-Slop geguckt. Aber
ja, das ist halt das Traurige, ne? Also nicht traurig ist, dass diese 15 Sekunden, halbe Minute Low-Effort produzierten Sachen einen dann irgendwie mehr abholen als die Millionen-Dollar-Produktion, wo mega viel Arbeit reingeflossen ist und so. Ne? Wenn das dein Job ist, dass du dagegen konkurrieren musst, denkst du dir auch, was zur Hölle, wie soll ich das schaffen? Ich habe so viel Geld und irgendein kleiner weiß ich nicht, Max kann zu Hause irgendwie einfach so ein bisschen AI-Slop-Videos programmieren, irgendwie bauen und kann was, und damit kriegt er mehr Klicks als ich in meinem Kinofilm.
Ja, die Welt ist ein unfairer Ort.
Ja.
Ja,
das stimmt. Oder in meinem Kinofilm hängen die Leute an den AI, an den TikTok-Videos sozusagen. Ja, so sehr.
Und gucken sich an, aus welchem Material das Bett sein sollte, damit es. Kennst du diese Videos? Wo du so ein Bett hast und dann ist das Bett gemacht aus Orangen. Und dann legt sie an ein so ein Orangenbett. Nichts mit.
Aber AI Goldbach, quasi, oder was? Also so, das sollen so echte Orangen. Achso, sowas,
ja. Nichts mit, ist es aus Goldbachen. Und dann kommt immer so ein Sound, also wenn du die Bettdecke nimmst, weil das ist ja aus Gold, dann klimpert das so. Oder liegt hier so ein Goldbachenbett und so. Und dann im nächsten Moment ist das gemacht aus, weiß ich nicht, aus Watte. Und dann guckst du jetzt an, denkst du so, wow, voll interessant, den Gedanke, welches Bett würde ich nehmen? So ein bisschen wie auf Facebook damals, welches Brot bin ich? Ich glaube, das ist so ein bisschen der Spiegel, dem wir dann selbst schauen und merken, eigentlich sind wir doch sehr einfache Wesen. Ja. Gib mir nicht den, weiß ich nicht, den Roman von Tolstoi oder so, gib mir einfach nur welches Bett bin ich?
Das Orangenbett. Orangenbett. So. Ich habe das bei Chiara gesehen im Algorithmus, glaube ich, hat sie mir mal irgendwann geschickt. Das war irgendwie so relativ früh noch in diesem ganzen AI-Kram, wo es noch nicht so schnell hundertprozentig erkennbar war, was AI ist und nicht. Ich weiß nicht, ob du es auch kennst. Ist aus dieser Heimwerker, so Home-Room-Making-Blase, dass Leute so den Boden, da so Sachen draufkippen.
Ja, ja, ja.
Und das dann so aussieht wie Meeresboden quasi. Das, die tun so, als würden sie einfach so Schichten, genau, so Epoxy-Harz und so. Und dann denkst du so, das sieht ja mega geil aus. Und ich so, nein, geh weg, Hirn! Das denken wir nicht. Wir denken, nein, das ist Quatsch, das gibt's ja gar nicht.
Well, also es gibt's ja schon. Ich weiß nicht. Ja. So Tische, wo die das so, ne, so, wenn so Holz. Ja. So. Aber ja. Ja. Er sagt, man kann das nicht auch für Fußboden nutzen.
Absolut. Ja. Alrighty.
So, jetzt auf einen Sonntag ohne
auf Smartphone. Einen Sonntag. Ja. Absolut. Ich geh jetzt klettern. Da habe ich kein Handy da. Gut. Außer ich lasse mich cool filmen, weil ich so coole Sachen. Nein, Kopf, gar keinen Fall. So.
Peace out. Viel Spaß beim Klettern. Peace out.
Thank you.